Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio. Miteinander mit den interessantesten Gästen in der ganzen deutschen Schweiz. Und ich kann Ihnen sagen, jetzt können wir es nicht mehr toppen. Es geht auf jeden Fall nicht mehr höher rauf. Jetzt sagen Sie ja, wie gut ist das? Ist der Mann etwa 2,70 Meter gross, der hier ist? Ich kann sagen, nein, das ist er nicht. Aber es geht trotzdem nicht mehr höher rauf. Er ist nämlich der allerhöchste Schweizer, den es aktuell gibt. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind mega stolz, dass wir dürfen den Präsidenten vom Nationalrat bei uns bei Aktiv Radio begrüßen. Und was ich Ihnen auch noch sagen kann, ist, wir haben uns natürlich parat gemacht für die drei Bodyguards, die da kommen und Polizei aufkommen und so weiter und so fort. Und nachher sind wir fast ein bisschen enttäuscht gewesen. Der Herr Nationalratspräsident ist ganz allein gekommen mit seinem eigenen Fahrzeug und hat gefragt, wo muss ich da jetzt reinlaufen? Also wirklich, das spricht für die Schweiz. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich den Erik Nussbaumer, aktuellen Nationalratspräsident.
Grüezi miteinander.
Erik Nussbaumer, ein Basel-Ländler Geschlecht, ist das so?
Also Bürgerort ist Solothurn in Lütterkofen. Aber ich lebe im Baselbiet seit 1988, aber bin eigentlich aufgewachsen im Kanton Zürich. Meine Ausbildung habe ich im Kanton Zürich gemacht und mein Dialekt ist ein bisschen durcheinander, weil ich bin in einer Familie aufgewachsen, die eigentlich aus dem Elsass kommt. Und ich selber bin auch mal im Elsass auf die Welt gekommen. Also ich bin ein bisschen, ja, so zwischen also Schweiz und Frankreich bin ich beheimatet, aber nicht immer nur
in Also in welchem Sinn sind Sie auf die Welt gekommen? Also Sie sind richtig, wirklich physisch richtig, auf die Welt gekommen?
In Mülhaus
bin oder ich mit den Franzosen auf die Welt gekommen?
Nein, in Mülhaus auf die Welt gekommen, aber meine Eltern sind nachher aus einer Auslandschweizer Familie wieder zurück in die Schweiz, in die Region Winterthur. Und dort habe ich meine Schule besucht und ein Studium gemacht. Und nachher im 88 aus beruflichen Gründen nach ins Baselbiet gezogen.
Kommen wir darauf zurück auf Ihre Laufbahn. Nussbaumer, will ich noch ganz kurz dabei. Es hat einen Schoss in Nussbaumer gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist ein ganz berühmtes Restaurant, ist das gewesen, in der Klaus.
Genau, und, sie ist und, nicht mit mir verwandt, aber der Name ist mir bekannt.
Sind Sie auch mal essen bei der Schoss?
Ich glaube, ich bin auch einmal gesehen, genau. Also es gibt Nussbaumer aus Mümliswil, es gibt Nussbaumer aus Lütterkofen, es gibt auch eine grosse Nussbaumer-Dynastie mehr aus dem Kanton Zug, Oberägeri, glaube ich. Und ich gehöre zu den Nussbaumer aus Lütterkofen.
Nussbaumer, das sind, die haben Nussbäume gehabt. Also die haben geschaut, dass man mit Nüssen versorgt wird.
Das weiss ich gar nicht. Es gibt ein Wappen, Familienwappen, dort hat es einen Nussbaum drauf. Aber ich weiss nicht, ob es mit dem zu tun hat, dass wir so heissen. Ich weiss einfach, dass im Nationalratssaal die Stühle sind aus Nussbaum gefertigt und das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Auch der Präsidentenstuhl?
Der Präsidentenstuhl weiss ich jetzt nicht, aber die im Rotsaal, das hat man mir mal gesagt, das sei gutes Schweizer Nussbaumholz.
Als Nationalratspräsident darf man ja keine Politik machen. Man muss ein bisschen sagen, Klappe halten. Man ist ja eigentlich der Cheforganisator von dem Nationalrat. Ist das Ihnen schwer gefallen, was Sie gewusst haben, jetzt wird die zweite Vizepräsident, der erste Vizepräsident und dann ist es dann so wie gesehen, dass Sie der oberste und höchste Schweizer sind geworden und plötzlich haben Sie für alle güchseln.
Ja, ich weiss nicht, ob der Satz, man darf keine Politik machen, wirklich stimmt. Es ist geregelt im Gesetz, dass der Nationalratspräsident stimmt nicht mit. Er hat den Stichentscheid. Das ist der wesentliche Satz. Das heisst, ich tue sicher nicht an der Debatte partizipieren. Und Sie haben richtig gesagt, natürlich steht der Nationalratspräsident ein bisschen über den Fraktionen und über den Mitgliedern vom Rot. Und von dort her ist es natürlich nicht gerade geschickt, wenn man mit jedem Zweiten dann in einen politischen Streit sich verwickelt. Und darum ist es üblich, dass man nicht so an Podien geht und nicht streiten. Jetzt, wenn Sie mich fragen, ist mir das schwer gefallen? Nein, das Amt an und für sich ist schön. Aber ich bin ein Politiker, weil ich gerne Politik mache und will ich gerne debattieren. Und in dem Sinne habe ich das Jahr jetzt genossen. Ein bisschen weniger Debatten und ein bisschen weniger Podien. Aber natürlich bin ich Politiker geblieben. Und darum habe ich auch hier und da etwas gesagt, wie ich die Welt sehe und wie ich die Lösungskizze jetzt formulieren
würde. Hat es Ihnen so gut gefallen, dass Sie gerne noch ein Jahr anhängen würden?
Also es hat ja eine internationale Dimension, das Jahr. Man tut sehr viele ausländische Parlamente besuchen oder ausländische Delegationen kommen in die Schweiz. Man hat diplomatische Kontakte. Und das sind natürlich schon sehr bereichernde Kontakte, wenn sie interessiert sind, was in der Welt geht. Und ein Stück weit ist es auch schade, wenn sie die Leute kennen, sind sie schon wieder weg. Und von dort her ist das vielleicht eine Schwäche vom schweizerischen Parlamentssystem, vom Rotationssystem, dass wenn man mit Nachbarn Kontakt hat, Bundestagspräsidentin oder Nationalratspräsidentin in Österreich, dann nach einem Jahr sind sie wieder weg und dann geht wieder weiter. Und ja, diese Dimension, die finde ich schön, wichtig sogar in der heutigen Zeit. Aber sie hat keine Konstanz.
Aber die im Ausland haben ja jetzt Zeit seit 1848, um zu üben, wie die Schweiz funktioniert. Das Gleiche ist ja beim Bundesrat, der Bundespräsident auch nur ein Jahr. Und kaum haben sie dem Grüezi gesagt, ist schon wieder jemand anders dort.
Genau. Ich würde jetzt sagen, beim Bundesrat ist es noch etwas anders. Wenn sie Minister sind oder ein Departement haben, haben sie immer wieder internationale Kontakte. Aber wenn sie Nationalratspräsident sind, haben sie natürlich, ich bin jetzt ein Außenpolitiker, das ist vielleicht noch mal ein bisschen speziell, aber wenn sie nicht Außenpolitiker sind, haben sie nachher keinen internationalen Kontakt mehr. Und das ist ein Element, das jetzt hier in der Schweiz festgelegt worden ist, ein Rotationssystem. Es hat auch seine Vorteile. Man kann dann das Jahr richtig Vollgas geben. Man macht ein bisschen mehr, als was man würde machen, wenn man jedes Jahr in diesem Amt wäre. Und von dort her hat man auch ein starkes Engagement, das man an den Tag legen kann.
Sie haben gesagt, Sie sind im Elsass geboren, aber wir tun jetzt etwas verroten. Sie sind eigentlich wahrscheinlich der erste Franzose, der als höchster Schweizer fungiert.
Das weiss ich jetzt gar nicht. Also ich bin ja Doppelbürger, um das richtig zu sagen. Ich habe einfach, weil ich in Frankreich auf die Welt kam, auch die französische Staatsbürgerschaft, aber mein ganzes Leben habe ich in der Schweiz verbracht. Meine ganze politische Karriere habe ich in der Schweiz gemacht. Und das Land, wo ich hier jetzt Nationalratspräsident sein darf, das habe ich auch sehr gern. Und darum glaube ich nicht, dass die Geschichte, Achtung, du bist ein Franzose, der den Nationalrat präsidiert, dass die Geschichte irgendwie einen Sinn macht.
Wenn Sie Karriere in der Schweiz beenden, die politische, können Sie ja in Frankreich nachher weitermachen, weil Sie haben ja einen französischen Pass.
Das ist so. Ich könnte jederzeit natürlich im europäischen Kontext in Frankreich mitmachen, aber Sie sehen mich ja an. Ich habe schon ein bisschen graue Haare und von dort her, ich habe meinen Beitrag hier in der Schweiz geleistet und ich glaube nicht, dass ich noch außerhalb der Schweiz eine politische Karriere anstrebe.
Sie haben die grossartigen Kontakte zum Ausland vorher erwähnt. Sogar Liechtenstein sind Sie besuchen kürzlich.
Ja, ich glaube, das ist alles wichtig. Schauen Sie, die Schweiz ist keine Insel und wir sollten mit allen Nachbarn gute Kontakte pflegen. Und da gehört halt auch Liechtenstein dazu. Wir haben seit über 100 Jahren einen Zollvertrag mit Liechtenstein. Liechtenstein ist uns ganz nah verbunden. Ganz viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die in der Schweiz wohnen, die in Liechtenstein arbeiten. Und von dort her ist die Kontaktpflege mit Liechtenstein eine wichtige Kontaktpflege. Das ist auch ein Land, das im europäischen Wirtschaftsraum dabei ist. Die haben ja dann zumal einen anderen Weg eingeschlagen als wir in den 90er Jahren. Und von dort her kann man auch sehr viel lernen und sehr viel zuhören und schauen, wie sie Herausforderungen, die sie in der Gesellschaft haben, wie sie das miteinander
lösen. Als Sozialdemokrat haben Sie wahrscheinlich sehr viel Sympathie für den Weg, den Liechtenstein gewählt hat. Also Sie waren fast ein bisschen traurig, als Sie wieder heimkommen von Liechtenstein.
Sie meinen, weil wir keine monarchische Dimension haben in der Schweiz.
Und, nein, wegen dem EWR, oder?
Dass sie, gut, also das ist eine andere Dimension, aber es gibt ja in Liechtenstein auch die Dimension, dass es eine Demokratie ist, immer ein monarchisches Konstrukt. Und das ist ein interessantes Konstrukt, dass es funktioniert, ja, in diesen heutigen Zeiten. Und dass Liechtenstein eine andere europäische Verbindung hat mit den europäischen Ländern, ja, das verfolge ich als Außenpolitiker natürlich schon lange und schaue, ob sie damit prosperieren oder ob sie damit fast abstürzen, wie man manchmal in der Schweiz das Gefühl hat, wenn man mit den europäischen Ländern ein Abkommen macht, dann geht die Schweiz unter und in Liechtenstein stellt man das nicht fest.
Nehmen wir Amerika, ein bisschen grösser als Liechtenstein und neuer Präsident. Und man hat manchmal in der Schweiz das Gefühl gehabt, die Schweizer wählen den amerikanischen Präsidenten. Also wenn man Zeitungen gelesen hat, dann ist man sicher gewesen, jawohl, ohne Schweiz geht gar nichts. Wie empfinden Sie das so, wenn plötzlich die Medien sich mehr davon ums Ausland kümmern und über einen zukünftigen amerikanischen Präsidenten als vielleicht über ganz wichtige Diskussionen, die in der Schweiz geführt werden sollten?
Also ich glaube, dass es natürlich schon eine Berechtigung hat, dass man sich mit einer Nation, die immer noch eine weltführende Bedeutung hat, dass man sich mit der auseinandersetzt, dass man versucht zu verstehen, was geht ab. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist halt eine Schwesterdemokratie. Wenn Sie in die Gründungszeiten zurückschauen von Amerika mit Zweikammersystem und so weiter, man möchte wissen, wie das weitergeht. Ich bin gross geworden, an einem Vater, der natürlich in der Nachkriegszeit nach Amerika geschaut hat, von Amerika inspiriert war. Amerika war ein Teil von der Friedensfindung in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. All die Dimensionen spielen aus meiner Sicht drin hinein. Hat man dann gerade so viel über den polarisierenden Präsidenten muss reden, das kann man miteinander diskutieren. Aber dass wir uns mit einer führenden Nation von der Welt in diesen geopolitischen Umbrüchen auseinandersetzen und dass wir versuchen zu verstehen, was läuft eigentlich in diesem Land, wo vielleicht heute auch schwieriger ist zu verstehen als in den Nachkriegsjahren, ja, das finde ich jetzt nicht nur, würde es jetzt nicht nur negativ beschreiben. Aber ich habe vielleicht auch gar nicht jeden Artikel gelesen, wie Sie als Journalist. Und von dort her habe ich das jetzt nicht so empfunden, dass es so schlimm ist. Ich habe es eher inspirierend gefunden, dass verschiedene Leute auf verschiedene Art versucht haben, Amerika zu verstehen.
Haben Sie mit Amerika Kontakt gehabt in Ihrer Nationalratszeit oder sogar jetzt als Nationalratspräsident?
Ja, ich bin in der Nationalratszeit sicher 2 oder 3 Mal jetzt schon in den USA gesehen.
Also in offizieller Mission?
Ja. Mit der Außenpolitischen Kommission oder mit der Freundschaftsgruppe. Es gibt auch eine Freundschaftsgruppe zwischen dem Schweizerischen Parlament und dem Parlament in den USA. Und dieses Jahr bin ich im Frühling auch gesehen, zusammen mit der Ständeratspräsidentin. Weil dieses Jahr ist auch ein spezielles Jahr für die Schweiz. Wir sind ja in New York im Sicherheitsrat als nicht ständiges Mitglied in der UNO. Und das ist ja das erste Mal in der Geschichte der Schweiz, dass wir im UNO-Sicherheitsrat sind, und da sind wir mal schauen, wie die Arbeit gemacht wird. Was ist die Herausforderung für ein Land, das noch nie im Sicherheitsrat als nicht ständiges Mitglied mitgewirkt hat? Und das war hochinteressant gewesen. Und dann geht man in der Regel auch noch ins Machtzentrum nach Washington, und dort sind wir auch noch 2 Tage gewesen.
Und dort sind Sie von wem empfangen worden?
Also wir haben eine grosse Repräsentanz in Washington. Die Schweiz hat eine Botschaft. Selbstverständlich leben da in den USA ganz viele Schweizerinnen und Schweizer. Die haben auch Bedürfnis, dass wir als Schweiz sie auch versorgen können, diplomatisch, dass wir schauen können, dass es ihnen gut geht. Natürlich hat man auch Interessen als Schweiz. Also Sie wissen, was wir alles schon für Druckelemente in der Schweiz erlebt haben, von der amerikanischen Politik. Wenn ich Stichwörter gebe wie Bankgeheimnisse, Fluchtgelder aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, das sind alles immer Elemente, die man lösen muss, und das kann man nur mit diplomatischer Vertretung lösen. Und natürlich haben wir auch Interesse auf eine gute wirtschaftliche Beziehung mit den amerikanischen Unternehmen. Und von daher ist es ganz wichtig, dass wir in vielen Wirtschaftszentren, in vielen Ländern, die eine führende Funktion haben, und dazu gehört die USA, auch eine entsprechende Botschaft haben mit, ich weiß jetzt auch nicht, wahrscheinlich etwa 40, 50 Mitarbeitende in Washington, die für die Schweiz arbeiten.
Wenn man die Botschaft jetzt anschaut, wir haben unter der ersten Trump-Regierung eine Botschaft in der Schweiz gehabt, die uns gelobt hat, die die Schweiz gern hatte, die gefunden hat, liebe Amerikaner, schaut ein bisschen auf die Schweiz, das ist ein cooles Land. Dann unter der Biden-Regierung haben wir eine neue Botschaft darüber bekommen, und dort werden Sie vermutlich jetzt keine Auskunft geben darüber, aber das mache ich jetzt für Sie, wo er eher negativ eingestellt war und uns immer wiederum hat wollen verbessern und eigentlich gewusst hat, wie wir die Schweiz verändern sollten, dass wir eigentlich nicht so nett sind, dass wir die Russen unterstützen und einfach nicht so gut. Und ich glaube, das kann ich jetzt aber fragen, ist in Bern das grosse Aufschnaufen, dass dieser Botschafter durch einen anderen Botschafter ersetzt wird?
Also erstens habe ich das nicht so erlebt, wie Sie jetzt das geschildert haben. Also wissen Sie, miteinander nett sein, das ist ja sowieso eine gute Voraussetzung in der heutigen Zeit, dass man respektvoll miteinander umgeht und dass man versucht, die unterschiedlichen Interessen zu formulieren. Jetzt, wenn ein Botschafter unter sogenannter demokratischer Regierung ein bisschen pointierter ist und ein bisschen sagt, was ist eigentlich da los, warum helfen ihr nicht mit bei der Durchsetzung der Sanktionen, wieso machen ihr nicht in der Arbeitsgruppe mit, wie wir könnten russisches Fluchtgeld, sage ich jetzt mal, finden. Ja, dann muss die Schweiz nicht gerade immer eingeschnappt sein und sagen, oh, ganz frech, was der jetzt gesagt hat. Ich finde, jede politische Meinung, die mir auch jemand zuträgt, egal diplomatisch oder nicht, dann sage ich, ich wollte mal hören und ich tue mal überlegen. Und in dem Sinn habe ich das jetzt nicht so erlebt, und ich habe es jetzt auch nicht so als Ich jetzt nicht, sowieso nicht als Aufatmen empfunden, aber sie werden sicher in Bern auch Leute finden, die sagen, zum Glück hat das ein Ende, zum Glück kommt ein neuer Botschafter oder eine neue Botschafterin. Aber am Schluss sollte man immer schauen, was hat man denn hergebracht. Wissen Sie, ja, dann zumal in der ersten Amtszeit von Präsident Trump hat man auch nicht irgendwie neue vertragliche Dimensionen können abschliessen.
Eben, es gibt immer noch kein Freihandelsabkommen mit den USA.
Genau, das haben wir mal verworfen von früheren Zeiten. Das wäre mal ganz reif gewesen, aber das wird dann nicht so schnell kommen. Wissen Sie, da kommt immer die Landwirtschaftspolitik von der Schweiz ein bisschen quer, weil die anderen wollen uns immer ganz viel Landwirtschaftsquote auf die Nase drücken und sagen, jetzt müssen wir halt unsere Produkte aus den USA kaufen und das haben die Schweizer Bauern nicht so gerne.
Wie geht es überhaupt weiter mit der EU und Amerika? Also die Amerikaner geben ja bekannt, noch nicht sanktioniert, aber sie geben es fang bekannt, dass beispielsweise auf gewisse chinesische Produkte höhere Zölle werden verlangt werden. Das Gleiche ist, dass das Europäische Parlament hat das diskutiert hat, Frau von der Leyen, die Möglichkeit gegeben, das zu machen. Und sie hat sich jetzt entschieden, tatsächlich, dass sie die Zölle auch einführen will. Jetzt, wir hier, zumindest in Europa, was werden wir machen? Kann ich ein chinesisches Auto in Zukunft kaufen, zollfrei? Das heisst, ohne diese europäischen oder amerikanischen Zölle und kommen dafür relativ preisgünstig an ein Fahrzeug her.
Ja gut, da fragen Sie ganz komplizierte Betrachtungsweisen. Also ich glaube, es ist tatsächlich eine neue Entwicklung von dieser Blockbildung, wo die Amerikaner sicher eine Rolle spielen, wo sie sagen, wir wollen jetzt gewinnen gegen die Chinesen. Wir holen den Vorsprung wieder rein, indem wir eben mit Zöllen wieder anfangen zu arbeiten. Das hat man jetzt die letzten 30 Jahre ein bisschen probiert zu vermeiden, aber es sieht so aus, dass die neue Weltordnung das jetzt wie neu thematisiert und dass dann auch die Europäische Union natürlich überlegt, wie wir uns da positionieren, wenn plötzlich eine führende Wirtschaftsmacht so wieder mit Tarifen und mit Zöllen anfängt. Und jetzt Ihre Frage, was muss denn die Schweiz da eingeklemmt zwischen all dem machen? Da bin ich schon der Meinung, die Schweiz ist natürlich ein europäisches Land. Die Schweiz sollte schauen, dass sie sich gut positioniert, dass sie ihre Freiheit kann nutzen kann, aber dass sie mit den unmittelbaren Nachbarn natürlich nicht in den Streit kommen. Ich sage, es ist gut, wenn wir mit den europäischen Nachbarn ein gutes Verhältnis haben und dazu gehören halt EU-Mitgliedstaaten. Das sollten wir regeln, das sollte stabil sein und dann sollten wir alle Freiheiten, die wir noch haben in der Aussenwirtschaftspolitik, wir sind ja eben nicht EU-Mitglied, alle Freiheiten sollten wir nutzen. Aber ich glaube, es ist wenig sinnvoll zu sagen, ja, wir machen jetzt alle verrückt rundherum und das wird dann der grosse Werdegang von der schweizerischen Volkswirtschaft geben, dass alle rundum uns nur noch schräg anschauen und wir sind dann plötzlich prosperierend. Ich glaube, die Geschichte glaube ich nicht.
Aber bleiben wir vielleicht schnell bei diesen Zöllen. Also ein Fahrzeug, ein chinesisches Fahrzeug, das 20'000 Franken kostet, wird, wenn 35% auf diesen 20'000 Franken, wird es ja 27'000 kosten oder irgend so etwas. Ich habe es nicht ganz richtig gerechnet. Oder halt 20'000, weil ja keine Steuern drauf sind.
Also wie gesagt, die Schweiz hat eine Außenwirtschaftspolitik, die sie frei gestalten kann. Wir machen auch eigene Freihandelsabkommen. Wir haben ja als eines der wenigen Länder von Europa ein Freihandelsabkommen mit China. Das ist nicht nur immer geschätzt worden von europäischen Nachbarländern. Aber das muss man natürlich im richtigen Kontext anschauen und sagen, diese Freiheit wollen wir uns nehmen. Aber wir wollen trotzdem, und das ist ja das, was ich immer vertrete in der Politik, ich glaube, wir müssen ein stabiles und gutes Verhältnis mit den europäischen Ländern haben. Dann wird auch verstanden, wenn wir den Spielraum, den wir noch haben, als kleine Volkswirtschaft ohne institutionelle Bindung, dass wir das weiterhin.
Also die Schweiz wird auch 27'000 Franken zahlen für das chinesische Auto?
Ja, das weiss ich jetzt nicht, wie wir am Schluss zolltarifarisch umgehen, wenn das chinesische Auto Fluten gibt in die Schweiz, aber wie gesagt, ich glaube, unser grösstes Interesse ist stabile, gute Verhältnisse mit den Europäern. Niemand erzürnen, niemand verrückt machen und nicht meinen, mit anderen verrückt machen, mit dem im Wettstreit sich auf die Seite von China schlagen gegen Europa und gegen die USA, das ist, glaube ich, für die Schweiz keine gute Strategie.
Schauen wir schnell die deutsche Autoindustrie an. Sehr wichtig für die Schweiz, vor allem in den industrialisierten Kantonen. Die haben ein Problem, wenn es der deutschen Autoindustrie schlecht geht, dann ist auch ihre Zulieferung in Frage gestellt. Spüren Sie das schon? Haben Sie da Anfragen nationaler Charakter von der metallverarbeitenden Industrie, die sagt, wir spüren es, dass in Deutschland wirklich weniger Fahrzeuge produziert werden?
Also die Messages, die kommen zum Teil zu uns als Politiker. Also die grosse Zulieferindustrie haben wir ja im Rheintal, im St. Gallischen. Dort sagen die das schon, man merkt, dass es zurückgeht. Und von dort her haben sie komplett richtig. Die Schweiz ist natürlich durch ihre Lage, durch ihre Exporttätigkeit natürlich sehr ausgesetzt gegenüber den ökonomischen Entwicklungen im ganzen Europa. Und von dort her wird das alles durchschlagen auf die Schweiz. Und wir tun gut daran, dass wir innovativ bleiben, dass wir effizient bleiben und dass wir können schauen können, dass wir in schwierigsten Zeiten die Arbeitsplätze hier haben können.
Habt ihr Folgendes schon mal überlegt, dass die deutsche Autoindustrie tatsächlich könnte mehrheitlich zu Boden gehen könnte? Ich möchte schnell ein Beispiel machen. Ich bin in der Informatik tätig und früher haben wir eine IBM-Vertretung gehabt. Und eigentlich haben wir nur ein Fötzchen ausfüllen und IBM herschreiben und dann haben wir den Auftrag bekommen. Und irgendwann haben die Leute angefangen zu denken und haben angefangen Technologie zu kaufen. Also sie haben gesagt, wie gross ist das Ding und was kann das Ding und wie schnell ist das Ding und so weiter. Und hat Högli gemacht und dann ist einfach nicht mehr IBM unten rausgefallen. Sondern die Leute haben Technologie kaufen. Wenn ich heute jemanden frage, was hast du für einen Laptop auf dem Pult? Was hat der für eine Marke? Dann sagt er, ich weiß es gar nicht. Also die Leute kaufen Technologie und kaufen nicht mehr Marken. Das Gleiche könnte ja der deutschen Autoindustrie passieren. Dass die Leute sagen, wie weit kommt das Elektroauto? Was hat es für eine Software drauf? Und so weiter. Also sie machen einfach Högli. Und zuletzt fällt vielleicht wieder ein BMW, noch ein VW oder ein Skoda oder ein Audi oder irgendetwas raus, das in die deutsche Industrie gehört. Was würde das für die Schweiz bedeuten? Sind das Szenarien, die die Politiker auch diskutieren?
Also in dem Sinn, so jetzt als die Geschichte, diskutieren wir das nicht. Aber natürlich ist eine der grössten Herausforderungen in der Standortpolitik ist natürlich, wie kann die Schweiz, wie kann Europa innovativ bleiben? Wie können die Firmen in einem globalisierten Markt, in einem globalisierten Automarkt, wie können die mithalten? Wie ist die Technologie besser als das, was China auf den Markt bringt? Wie ist sie produziert? Hat sie eine Nachhaltigkeits-Chain, Supply Chain, die verhebt? Ist das etwas, was Kundinnen und Kunden in Europa noch wollen? All diese Fragen werden intensiv diskutiert. Ich glaube, Sie haben recht. Es gibt natürlich Leute, die einfach nur ein Höckchen machen. Aber ich, in dem Moment, wo Sie mir das erzählt haben, habe ich mich erinnert an den Satz, als ich zu Amerika war mit 28, wo hinten auf dem Chevy gestanden ist: If you are hungry, eat your Japanese car. Und das ist der Punkt. Wir Schweizerinnen und Schweizer und wir Europäerinnen und Europäer müssen natürlich auch überlegen, was heisst das? Es hat immer mit Jobs zu tun. Es hat immer mit Arbeitsplätzen zu tun. Und wie wir vorher gerade miteinander entwickelt haben, wenn die Autoindustrie in Deutschland zu Boden geht, dann hat das Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in der Schweiz. Und darum ist es halt sehr wichtig, dass Konsumentinnen und Konsumenten bei allen ihren Kaufentscheiden, wenn es irgendwie geht, herausfinden, hat das etwas mit der Wohlstandsmehrung in Europa zu tun. Und bringen wir es her, dass wir diesen Kontinent können in einem globalen Wettbewerb auf dem Niveau behalten, wo wir heute sind, was ein sehr schönes Wohlstandsniveau ist. Und wenn wir natürlich nicht aufpassen, nicht innovativ sind, am Schluss irgendwie zu viele Auflagen machen und am Schluss gleich nicht den Fortbestand von der Industrie ermöglichen, dann ist natürlich das nicht gut für die Arbeitsplätze.
Ich darf ein Geheimnis verraten. Der Erik Nussbaumer, Nationalratspräsident, der bei mir am Mikrofon ist, war mal früher einmal Stromer gewesen. Also das heisst ein bisschen schöner, Elektromonteur. Und ist nachher an die HTL gegangen, also hat studiert, weil er gefunden hat, man muss am Morgen ein bisschen früh aufstehen als Stromer. Ihr seid eigentlich einer von den ganz wenigen Politikern, die Kilowatt und Kilowattstunden auseinanderhalten
kann. Das hat etwas, ja. Das ist ein einfacher Satz, der stimmt wahrscheinlich. Wenn man Kilowatt und Kilowattstunden auseinanderhalten kann, dann ist man schon recht gut dabei bei der Energiepolitik. Und wenn man dann noch ein bisschen energiewirtschaftliche Grundsätze versteht, dann ist man eigentlich schon ein Topshot. Und trotzdem ist es natürlich, lange das nicht in der Politik. Die Politik ist ja dazu da, dass sie komplexe Zusammenhänge, komplexe Fragestellungen mit Kolleginnen und Kollegen erörtert, damit wir am Schluss miteinander politische Lösungen haben. Und darum lange es eben nicht einfach nur ein Fachsimpel zu sein und daraus zu kommen, was jetzt das ist. Man muss am Schluss können das Argument formulieren, man muss am Schluss können so formulieren, dass am Stammtisch auch verstanden wird, weil am Schluss haben wir auch eine Volksabstimmung und darum muss jeder und jede das verstehen, was wir meinen, wenn wir zum Beispiel eine andere Energiepolitik machen können.
Also ich bin jetzt froh, dass ich jemanden vis-à-vis habe, der eben weiss, was eine Kilowattstunde ist. Und ich habe mein privates Hobby und das ist tatsächlich auch ein bisschen Energiepolitik. Und ich tue auch, wenn ich einen Politiker hier habe, der auf dem nationalen Parkett tätig ist, eigentlich immer folgende Frage stellen. Macht es Sinn, dass wir 5 Millionen Dächer mit Solartechnologie umbauen und jeder ist ein kleines Kraftwerk, das sendet und unterdurch auch wieder empfängt? Also es ist wie bei einem Computernetzwerk mit 5 Millionen PCs dran und da sagt jeder, Gott behüte mich vor einem Hühnervogel, behalte deine 5 Millionen PC, ich tue das in eine Zentrale rein, ich mache eine Cloud und nachher, was du da brauchst auf deiner Seite, ist mir eigentlich wurscht. Wir machen genau das Gegenteil bei der Energiepolitik. Wir sagen, liebe Schweizer und Firmen, tun jetzt doch ganz viele Solarpanels aufs Dach rauf und ihr dürft nachher den Strom in das Grid hineinliefern. Was sagt da der Stromer dazu?
Ja, sie haben vorher die Geschichte gebracht, dass die Leute das Höckli machen, wenn die Technologie unten rauskommt. Die Photovoltaik, die Solarpanel, das ist halt eine faszinierende Technologie. Wenn ich hier aus dem Studio raus schaue, sehe ich eine ganze Fassade, wenn ich das richtig sehe.
Ja, eine der grössten der Schweiz.
Eine der grössten Solarfassaden. Und das ist nichts anderes als, die Technologie kann das. Und wenn eine Technologie etwas kann und am Schluss noch immer günstiger wird, also die Kostenkurve extrem oben runtergekommen ist die letzten 15 Jahre, dann können wir natürlich als Politiker das noch ein bisschen beschleunigen. Das haben wir gemacht. Aber am Schluss läuft es auch von allein. Im Moment läuft es sozusagen von allein. Die Leute wollen das. Sie machen das Höckli. Die Technologie will ich, weil es faszinierend ist. Und weil der Nachbar eine auf dem Dach hat, will ich auch eine auf dem Dach. So läuft das in unserer Gesellschaft. Und darum wird die Technologie auch nicht mehr zu stoppen sein. Wissen Sie, die Politik hat das nur beschleunigen können. Wir haben mit Förderbeiträgen und mit Anreiz haben wir das können beschleunigen, aber technologisch haben wir ja nichts gemacht. Technologisch ist das in China gelaufen, technologisch ist das in Deutschland gelaufen, in den USA und das kommt jetzt einfach. Jetzt kommt die Frage, wird das Energieversorgungssystem einfacher oder wird es vielleicht komplizierter? Da können wir miteinander lang diskutieren. Vielleicht wird es einen Moment lang komplizierter, aber die Akzeptanz, die gesellschaftliche, scheint relativ hoch zu sein, sonst würden die Leute das nicht bauen. Und das war ja das Problem, das Frau Leuthard dann zumal hatte. Nämlich, wir haben ja eine Technologie, die wir Jahrzehnte genutzt haben, die Nukleartechnologie. Und am Schluss hat sie eigentlich gesagt, ich will das Energiesystem umbauen, weil die Technologie hat keine gesellschaftliche Akzeptanz mehr. Und das ist eben auch noch, da kann man nicht einfach nur sagen, ist die Technik gescheit. Am Schluss muss eine Technik auch eine gesellschaftliche Akzeptanz haben. Und darum hat man auch eine neue Energiestrategie entworfen und hat gesagt, da kommt etwas Neues, nämlich ganz viel erneuerbare Energie. Man kann mit erneuerbarer Energie eine grosse Versorgungssicherheit herbringen, aber es ist natürlich ein Umbau vom System, da haben Sie recht. Und diesen Umbau vom System sollten wir aber machen, weil es auf lange Sicht eben viel verträglichere Versorgung ist. Versorgung ohne Nuklearmüll, ohne Dreck, wo wir miteinander sagen können, komm, das probieren wir.
Tun die Politiker nicht uns Bürger anfixen? Ich will auch sagen, warum sie das so finden. Ihr sagt, tun jetzt ein Solardach machen und dann dürft ihr den Strom rauslassen und dann kommen wir noch so und so viele Rappen pro Kilowattstunde, die ihr uns schickt, über. Gehen wir schnell zu den Autos, zu den E-Mobilen. Die dürfen lang bei der Motorfahrzeugkontrolle gratis durchlaufen, haben keine Steuern müssen zahlen. Und was ja logisch ist, das hätte ja eigentlich jeder können sagen, wenn die Zahl der Elektromobile genug gross ist, dann heisst es, hey Jungs, die brauchen ja eine Strasse, oder? Die fahren ja auf dieser Strasse umeinander, also bitte zahlen auch Steuern. Genau gleich wie die anderen. Und das ist jetzt so weit, dass man in den meisten Regionen zahlt und nicht noch gratis wegkommt. Und das Gleiche kann ja auch passieren, wenn ihr die 5 Millionen Dächer fertig habt, ihr Politiker, oder? Dann passiert es, dass nachher die Grid-Jungs kommen und sagen, hey, das ist dermassen sacke mühsam, dass ich die 5 Millionen oder 500, nein, 5 Millionen Dächer muss da technisch steuern und machen und tun. Das kostet so viel Geld, der Anschluss wird jetzt einfach teuer. Also zahlt jeder, wie Krankenkasse, zahlt für einen Anschluss 500 Franken pro Monat und kommt gar nicht mehr davon weg.
Also anfixen tun wir gar nicht, so, niemand, so sind wir natürlich nicht. Wir wollen aufzeigen, dass es sehr intelligente Technik gibt, nämlich Photovoltaik, die aus Sonne Strom macht. Und wir wollen aufzeigen, dass es vielleicht eher ein Suchtverhalten ist, dass man immer fossile Energien noch mehr verbrennt und noch mehr herumfräsen und noch mehr machen, sondern wir sagen, es gibt vielleicht auch eine sinnvollere Art, Energie zu produzieren. So, jetzt, natürlich ist es ein Kampf, wie macht man die Regulierung, wenn sie von einer zentralistischen Energieversorgung kommen, wo 5 Kraftwerke oder 50 Kraftwerke die ganze Schweiz versorgt haben und plötzlich sind es dann, wie viel haben Sie gesagt?
5 Millionen,
weiss ich nicht. 5 Millionen Kraftwerke, die die Schweiz versorgen. Alle haben keine Marktmacht, alle sind mickrig und einer hat noch Marktmacht irgendwo, nämlich der Netzbetreiber, und sagt, jetzt müsst ihr aber zahlen. Für das gibt es ja wache Politiker wie ich, die merken, aha, jetzt wollen sie mich wirklich abschröpfen und dann muss man halt eine gute Gesetzgebung machen.
Aber was wollte ich denn noch machen? Was wollte ich denn machen?
Ja, dann müssen sie gescheite
Stromer
wählen, die eine Kilowatt und eine Kilowattstunde können unterscheiden und die miteinander im Parlament probieren herauszufinden, wie kann man jetzt die Regulierung intelligent machen.
Wieso machen wir denn die nicht heute schon?
Ja, wir machen sie ja heute schon. Es ist ja heute so, dass man zum Beispiel jede Photovoltaikanlage muss angehängt werden. Man kann nicht sagen, wir wollen dich nicht anhängen. Ein Energieversorgungsunternehmen kann nicht sagen, die Netzverstärkung mache ich jetzt nicht für dich. Man muss sie machen. Er muss die Leistung erbringen. Und das sind alles Regulierungsansätze, die wir miteinander können, verfeinern. Wenn Sie jetzt die Schreckensszenarien, die Sie gerade geschildert haben, die werden eines Tages uns ausbieten, dann muss es natürlich so sein, dass wir alle zusammen genug wach sind, dass wir miteinander, und ich glaube, wenn alle so eine Anlage auf dem Dach haben, ist die Volksbewegung recht gross, dass wir miteinander sagen, nein, so haben wir es nicht gedacht gehabt. Wir bleiben auf dem Kurs, dass Photovoltaikanlagen sind etwas Intelligenz. Wir wollen die auch in Zukunft in unseren Dächern und wir wollen sie so reguliert haben, dass sie attraktiv sind, dass die auch weiterhin Strom produzieren.
Sie selber haben noch kein Dach mit Solartechnologie.
Ich habe eins mit Solartechnologie.
Daheim?
Ja, natürlich.
Haben Sie das selber auf den Wallstromer?
Nein, das mache ich nicht mehr. Es gibt ja gute Handwerker. Ich habe mir einen guten gesucht und habe dann dem den Auftrag gegeben.
Und wie viel verbrauchen Sie selber von diesem Strom und wie viel liefern Sie raus?
Also im Sommerhalbjahr habe ich etwa 50% Eigenverbrauch und im Winterhalbjahr ist das etwa bei 20%. Und den Rest beziehe ich aus dem Netz.
Und dann kommt der Strom, die anderen 80% im Winter, die kommen dann von den anderen Dächern, die per Zufall Sonne haben.
Die können aus anderen Dächern kommen, das weiss ich jetzt nicht genau.
Im Winter?
Die kommen vom Energieversorgungsunternehmen, wo ich ein gutes Verträglich habe. Das ist im Baselbiet der Elektra Basel Land, ein Genossenschaftsunternehmen, das im Interesse von allen Bürgerinnen und Bürgern den Strom beschafft.
Ganz ein anderes Thema, wir kumpeln schnell ein bisschen. Sie sind Mitglied von einer Freikirche, glaube ich, von einer evangelischen Freikirche, wo, sagen wir jetzt mal, unter 10'000, ich habe hier von Wikipedia 4'500, also das ist eine Kleinstkirche. Wie wird die heute behandelt? Ist das einfach eine evangelische Kirche wie die andere auch, oder ist die irgendwie abgetrennt?
Also das ist die evangelisch-methodistische Kirche, das ist die einzige Freikirche, die auch im reformierter Kirchenbund, also der Schweizerische Evangelische Kirchenbund, Mitglied ist. Und von dort her haben sie recht, das mag eine kleine Freikirche sein. In den USA ist es eine der grössten, United Methodist Church. Auch in anderen Weltgebieten ist es eine grosse Kirche. Aber in der Schweiz hat sie eine kleinere Tradition und in dem Sinn aber sehr protestantisch reformierte Theologie, wenn Sie so wollen.
Wie unterscheidet ihr mich denn in dieser Freikirche von der nationalen reformierten Kirche?
Ja, eine Freikirche unterscheidet sich im Wesentlichen darum, dass man durch einen eigenen Entscheid sagt, da will ich Mitglied sein, da will ich mitmachen, da will ich mich engagieren. Das ist der grosse Unterschied, würde ich jetzt sagen, zu einer Volkskirche, wo Sie hineingeboren werden und nach der Konfirmation Mitglied bleiben, auch wenn Sie sich nicht engagieren. Bei uns sind alle Menschen, die Mitglied sind irgendwie engagiert, auch im kirchlichen Leben. Und von dort her, das ist vielleicht der einzige Unterschied. Natürlich gibt es da, aber wir haben jetzt kein theologisches Gespräch führen, gibt es vielleicht auch noch kleine theologische Fragen, wo man ein bisschen differenzierter oder ein bisschen anders anschaut. Aber gross und ganz würde ich sagen, es ist eine evangelisch-reformierte Freikirche.
Kirchen verlieren ja Mitglieder, ob jetzt das die römisch-katholischen sind oder ob das die Reformierten sind. Die haben relativ hohe Abgangszahlen. Wie sieht das bei euch aus?
Also ich weiss es nicht gerade, ob wir noch gross wachsen. Ich glaube eher auch, dass wir kleiner werden, die evangelisch-methodistische Kirche. Aber das hat natürlich mit verschiedenen Phänomenen zu tun, gesellschaftlich. Ich glaube, die Bedeutung von der Kirche und von der christlichen Tradition hat in der Gesellschaft abgenommen. Man redet ja auch von einer Säkularisierung, wo man irgendwie das Gefühl hat, die Dimension, die über das materiellen ausgeht, wenn sie so wollen, die ist nicht so bedeutungsvoll für mich. Ich persönlich finde das immer noch eine bedeutungsvolle Dimension vom menschlichen Dasein, dass wir Freude haben, wenn wir miteinander etwas gestalten können, wenn wir miteinander ein Business machen können. Aber ich finde, es gibt im menschlichen Dasein auch noch etwas über dem. Und von dort her, ich finde das eine Bereicherung für mein Leben.
Kommen wir zurück nach Bern. Herr Nussbaumer, und zwar, es gibt ein Büro vom Nationalrat. Es ist nicht so, wie wir das eigentlich in der Tagesschau sehen, dass einfach strömen alle rein und der Rat fängt an zu diskutieren und abstimmen, sondern da muss relativ viel voraus passieren. Und Sie sind von Amtes wegen, glaube ich, als Präsident vom Nationalrat auch Vorsitzender vom Büro vom Nationalrat. Können Sie uns so ein bisschen Geheimnis verraten, wie das funktioniert? Was kommt in die Session? Was kommt in die Session? Wer bereitet was vor? Wie läuft das ab?
Also das Büro vom Nationalrat muss man sich vorstellen wie eine Geschäftsleitung in einem mittelgrossen Unternehmen. Wir sind ja aus jeder Fraktion sind Leute dabei. Das heisst, alle politischen Strömungen plus die gewählten Vizepräsidien und das Präsidium. Und das bildet das Büro, das ist Geschäftsleitung. Was macht so eine Geschäftsleitung? Natürlich ist es verantwortlich, die Geschäftsleitung, dass die nächste Session gut ablaufen kann. Das heisst, wir entwerfen das Programm. Jetzt ist aber so, das Programm macht natürlich die Leute, die angestellt sind in den Parlamentsdienst, die machen uns einen Vorschlag und wir beschliessen dann den Vorschlag, ergänzen dann je nachdem, streichen etwas raus. Oder eine Fraktion sagt, wir wollen eine Sonderdebatte haben zum aktuellen Thema, dann müssen wir das einfügen. Das ist immer ein Beschluss im Büro vom Nationalrat und die Sitzung leite ich und da gibt es immer eine längere Sitzung, etwa 10 Tage vor der Session, wo man alles fix macht und dann wird das Programm publiziert. Dann weiss jedes Ratsmitglied, so, das ist das Programm. Und wie kommen die Geschäfte darauf? Das hat ja immer eine grosse Vorgeschichte. In der Schweiz hat es viele Gesetzesentwürfe, die der Bundesrat ja macht. Der Bundesrat sagt, das ist unser Vorschlag, wie man das Gesetz sollte beschliessen. Dann wird das ja beraten in den Kommissionen. Und wenn die Kommissionen fertig beraten haben, vorberaten haben, dann melden sie im Büro, wir sind im Fall fertig, man kann es jetzt in Rot bringen. Und so läuft das im Hintergrund. Alle die Fäden laufen zusammen. Und am Schluss kommt ein Vorschlag für ein Sessionsprogramm jetzt für die Wintersession, wo nächsten Montag anfängt.
Das heisst, die Verwaltung tut voraus planen ein bisschen und legt euch noch vor. Und ihr könnt nicht nur Ja und Amen sagen, sondern ihr dürft auch noch Verschiebungen machen.
Ja, das ist alle Kompetenzen. Das Büro, ich weiss jetzt nicht, wie der Gesetzesparagraf genau heisst, aber das Büro beschließt das Sessionsprogramm und natürlich können wir jedes Objekt, das da drin ist, können wir auf die Liste machen. Aber es gibt ein paar Regeln. Es muss natürlich schon fertig sein in der Kommission. Wir können nicht etwas, das die Kommission noch nicht fertig beraten hat, sagen, jetzt müsst ihr ein bisschen schneller arbeiten, wir wollen es jetzt nächste Woche behandeln. Das geht nicht. Die Hoheit ist zuerst bei der Kommission und dann wird es traktandiert.
Wie stark tut die Verwaltung Einfluss nehmen?
Also die Verwaltung tut uns zudienen. Also die Parlamentsdienste ist tatsächlich eine wichtige Organisation, die vollumfänglich für die gewählten Ratsmitglieder zur Verfügung steht. Die machen Vorschläge, die sagen, so sollte man es machen. Sie wissen natürlich auch, wie man in der Geschichte des Parlaments jeweils bei schwierigen Fragen entschieden hat. Wenn jemand gefunden hat, das muss jetzt abtraktandiert werden, nein, das haben wir jetzt noch Zeit und so, das ist ein bisschen ein Straub, oder? Das sagen natürlich die Parlamentsdienste, sind eine wichtige Informations- und Kompetenzquelle, die uns hilft, dass der Parlamentsbetrieb immer strukturiert und sauber abläuft.
Eben, der Nationalratspräsident oder die Präsidentin, der wechselt jedes Jahr. Die Verwaltung, die bleibt. Also die wissen, wie der Hase läuft. Also es ist schon sehr wichtig, dass sie mehr oder weniger das Programm vortischeln bekommen.
Ja, ich glaube, man muss jetzt auch nicht irgendein Konstrukt machen, die böse Verwaltung tut uns etwas vortischeln, was nicht in Ordnung ist. Die Geschäfte haben alle eine Nummer, das ist sehr transparent in der Schweiz. Sie sehen, jedes Bundesratsgeschäft können Sie heutzutage abrufen mit der ganzen Botschaft. Und die Kommissionen beraten die. Die Kommissionen machen natürlich auch Politik. Die Kommissionen können zum Beispiel eine Beratung auch verzögern. Und eine andere Kommission oder eine andere politische Fraktion findet, jetzt könnt ihr endlich mal fertig machen. Und trotzdem können sie das nicht einfach so sagen, ihr müsst jetzt. Die Kommission entscheidet, das Geschäft ist jetzt fertig beraten. Und jetzt überweisen wir es am Rat. Dann geht es in die Büroplanung, in die Sessionsplanung. Und dann kommt das ganz normal in die demokratische Auseinandersetzung. Ich bin ein Gegner von sagen, Verwaltung tut uns da etwas mischeln, überhaupt nicht. Also bei der Geschäftstraktandierung ist die ganze Hoheit beim Büro.
Da gibt es ja noch einen Ständerat neben dem Nationalrat. Den dürfen wir nicht ganz vergessen.
Genau, das ist auch noch wichtig. Genau das Gleiche
die ab. Haben ja auch ein Büro. Und jetzt müssen die beiden Büros noch irgendwie synchronisiert werden.
Ja, nein, das ist nicht so kompliziert. Also im Prinzip ist es so, bei jedem Geschäft, das die Schweiz beraten muss, muss es ja so sein, dass es am Schluss, erst am Schluss gibt, wenn im Ständerat und im Nationalrat exakt der gleiche Gesetzestext verabschiedet ist. Und der Anfang ist so gelöst, dass man eigentlich auch in dem Büro, in der Koordination der Büro, tut man abmachen, welcher Rot fängt an. Wir haben ja dreimal Differenzbereinigung. Wenn wir uns nicht einig sind, geht es hin und her zwischen den Kammern. Und in dem Sinne gibt es nur am Anfang eine Entscheidung, okay, mit dem Geschäft fängt jetzt der Nationalrat an und mit dem Geschäft fängt der Ständerat an und so wird es dann auch beraten. Und am Schluss schaut man, dass man Differenzen ausmehren kann. In meinem Jahr habe ich, glaube ich, im Kopf 58 Schlussabstimmungstexte zur Abstimmung bringen. Also das heisst, es ist schon auch im schweizerischen System mit zwei Kammern, mit unterschiedlichen politischen Gewichtungen, wir bringen immer noch Resultate an. Und nicht in jedem Resultat gibt es ein Referendum.
Gehen wir zurück nach Bern noch einmal. Und zwar jetzt so ein bisschen etwas Aktuelles. Es geht ums Geld ausgeben. Wir haben eine Bremse, eine Ausgabenbremse haben wir, oder eine Sparbremse, oder wie sie auch immer, oder Schuldenbremse. Oder wie sie so heissen. Das bedeutet, dass wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, okay, der Trump hat gesagt, ihr müsst 2% vom Bruttoinlandprodukt in die Armee stecken und ihr salutiert und sagt, jawohl, das machen wir jetzt, dann müsst ihr irgendwann das Geld abzwacken. Und ich rede sehr ungern von Sparen. Ich finde, das Wort Sparen ist völlig missbräuchlich, weil Sparen würde bedeuten, etwas für die alten Tage auf die Seite legen und das machen wir ja nicht wirklich. Wir geben höchstens weniger aus. Jetzt, wenn die Armee muss aufgefahren werden und tatsächlich neue Gerätschaften bekommt, dann muss irgendwann das Geld herkommen. Was wird in Zukunft passieren? Werden die Politiker probieren, die Schuldenbremse so zu umsegeln auf eine Art? Oder? Es ist ja immer wieder der Versuch passiert, dass man gesagt hat, das ist jetzt etwas ganz Spezielles. Also beispielsweise Ukrainer, die in die Schweiz kommen und Status S haben, das können wir nicht ins normale Budget reinnehmen. Das ist nebendurch. Dann hat auch die Bundesrätin glaub, versucht, die Armeesituation ein bisschen neben der Schuldenbremse durchzuziehen. Was passiert jetzt? Was können wir Bürger von euch erwarten?
Also ich höre ja Ihrer Fragestellung eine gewisse Polemik oder so ein bisschen. Ihr dort oben macht das nicht ganz seriös. Das möchte ich doch von mir weisen. Jetzt, die Schuldenbremse sagt ja nichts anderes. Eure Ausgaben müssen im Verhältnis liegen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz. Es kann nicht sein, dass wir einfach am Schluss sagen, das ist jetzt eine wichtige Aufgabe. Geben wir das auch noch aus, geben wir das auch nicht auf. Man muss eben bei den Schulden eine Art Bremse einbauen, die nur an etwas sagt, nämlich mit der wirtschaftlichen Entwicklung dürfen ihr eure Ausgaben und eure Schulden erhöhen. Aber sonst hat es hier eine formelle Bremse. Jetzt, da hat es immer auch, das haben wir ja miteinander gesetzlich abgemacht, hat eine Volksabstimmung gegeben, hat es immer geheissen, aber es kann natürlich etwas Außerordentliches passieren. Wissen Sie, wenn morgen ein Erdbeben ist, dann nützt es wenig, wenn der Erik Nussbaumer sagt, wir haben eine Schuldenbremse, wir müssen selber schauen, wie wir jetzt das alles wieder aufräumen können. Dann muss man können außerordentlich auch Schulden machen. Und das, die Klausel gibt es in der Gesetzgebung und in der Verfassung. Und darum ist natürlich die Diskussion, was ist jetzt in dieser Zeit, wo wir jetzt hier leben, was ist außerordentlich? Die Diskussion ist natürlich berechtigt.
Ist die Armee, die man erweitern darf, ist die außerordentlich?
Ist jetzt ein Krieg in der Ukraine, der ganz Europa beschäftigt, ist das etwas Ordentliches oder ist das etwas Außerordentliches? Ist eine Fluchtbewegung, die auf dem Krieg entsteht, etwas Ordentliches oder etwas Außerordentliches, wenn man das finanzieren muss? Ist die schnelle Nachrüstung von der Armee, ist das etwas Außerordentliches oder haben wir gehofft, dass wir das auf diesem Niveau behalten können und die Friedensdividende weitergeht. Haben wir gewusst, dass der Putin plötzlich wieder in Europa ein Land angreift und territoriale Gewinne wieder machen mit einem kriegerischen Akt? Das kann man ja miteinander diskutieren. Darum bin ich nicht so glücklich, wenn es so zynisch heisst, ihr macht ja sowieso, was ihr wollt. Wir diskutieren das in Bern und probieren herauszufinden, wie können wir mit dem umgehen, weil Sie haben das richtig gesagt, es gibt zusätzliche Bedürfnisse natürlich bei dieser Armeenachrüstung, es gibt zusätzliche Bedürfnisse bei der Versorgung von den Leuten, die flüchten. Es gibt zusätzliche Bedürfnisse, wo wir natürlich aufgrund von geopolitischen Entwicklungen, Fluchtbewegungen und so weiter immer wieder haben. Und diese Diskussion ist aus meiner Sicht eine stinknormale politische Debatte. Und dass da die Armeevorsteherin mal eine Idee hat und dann die Finanzministerin sagt, ich sehe das ein bisschen anders, das ist für mich beste demokratische Auseinandersetzung, beste demokratische Politik. Und ich finde, man sollte das auch zulassen.
Aber was ist denn Ihre persönliche Meinung? Sind die Armeefinanzen, was soll erweitert werden, außerordentlich oder
also ich hätte, ordentlich? Ich persönlich, wenn Sie mich fragen, ist natürlich so, dass ich, es gibt ja auch den Wiederaufbau. Wir wollen ja der Ukraine auch helfen. In der Ukraine gibt es ja nicht nur überall Krieg, sondern es gibt auch Menschen, die mal einen Bombenanschlag gehabt haben in einer Stadt, wo vielleicht eine Brücke kaputt ist. Das nennt man die Wiederaufbaubemühungen in der Ukraine. Das nennt man auch die humanitäre Hilfe in der Ukraine. Die ist aus meiner Sicht außerordentlich. Die hätte ich komplett außerordentlich verbucht. Aber im Moment hat das keine Mehrheit.
Aber nochmal die Armee selber?
Die Armee selber ist selbstverständlich. In dieser neuen Situation muss man miteinander auch diskutieren, wie man die Armee fit machen kann. Man muss aber ein bisschen wegkommen von dieser Fragestellung. Ich glaube, wir müssen das alles ganz alleine machen. Ich bin sehr dafür, dass Sicherheitspolitik auch als kooperatives Projekt mit anderen Ländern verstanden wird. Nicht gerade, dass sie jetzt sagen, oh, den Nussbaumer will die NATO, das will ich nicht. Aber der Nussbaumer will natürlich sehr gern, dass man die Sicherheit von Europa nicht nur als Nationalstaat betrachtet, sondern ich will miteinander schauen, was sind die Herausforderungen der Länder in der Mitte von Europa, so wie das natürlich auch diskutiert wird. Und darum bin ich für alle die Projekte, die wir kooperativ an Übungen mitmachen, dass wir, wie es so schön heisst, Interoperationalität hinbringen und dass wir im Extremfall auch mit anderen Ländern könnten unsere Sicherheitsbedürfnisse decken.
Ihr dürft in der Rot ja nicht nur so schwerwiegende Themen wie Finanzen und Krieg etc. diskutieren, sondern ihr dürft auch ganz wunderschöne Sachen wie zum Beispiel den Wappenschutz diskutieren. Also die schweizerische Nationalmannschaft im Eishockey hat gemerkt, dass sie ein Wappen von der Schweiz auf dem Trikot hat und das ist seit 2017 ist das eigentlich widerrechtlich. Also jetzt geht eine grosse Diskussion los. Wie könnte man das Gesetz abändern, dass irgendwie die Eishockeyer wieder mit dem Schweizer Kreuz ganz normal dürfen auftreten? Wenn solches Zeug in die Tröte hineinkommt, sagen Sie, das ist jetzt wirklich eine Katastrophe an und für sich. So wie Gericht, die sich über einen Nachbarschaftsstreit äußern oder so. Oder sagen Sie, mal, das ist eigentlich schon recht, dass auch wir hier in Gesetzestätigkeit ums Schweizer Kreuz und die Wappen involviert werden.
Also schauen Sie, Demokratie ist eine der schönsten Staatsformen, die es auf dieser Welt gibt. Und in einer Demokratie muss man es aushalten, dass man auch vielleicht Fragen, die im ersten Moment ein bisschen banal tönen, dass man die kann diskutieren kann. Die Schweiz hat ein Wappenschutzgesetz, man glaubt es fast nicht, aber wir haben ein Wappenschutzgesetz. Und wer halt das Wappenschutzgesetz verletzt, der wird halt vor Gericht gezogen. Und im Gericht hat halt der Schweizer Eishockey-Verband leider verloren. Jetzt ist es so, das ist alles rechtsstaatlich korrekt gelaufen. Jetzt kann man trotzdem finden, das ist aber ein bisschen Banausenzeug, was ihr hier gemacht habt, dass ihr die Eishockey-Nazi hier vor das Gericht gezogen habt. Und dann fängt die demokratische Auseinandersetzung an. Sind wir da vielleicht in dem Wappenschutzgesetz in einer Linie, die nicht gut ist? Und das wird jetzt dann vielleicht diskutiert. Das ist, glaube ich, am ersten Tag ist auf der Traktandenliste irgendein Vorstoss. Aber das ist für mich jetzt als langjähriges demokratisches Mitglied von dem Rot das Schönste und eigentlich das Einfachste von dem Land, dass man das auch diskutieren kann. Man sollte nicht immer alles gerade in den Nationalrat reinrissen, aber das basiert halt auf einer Gesetzesbestimmung. Und dass man dann die Gesetzesbestimmung zur Diskussion stellt, das finde ich, ist... Ja, da bin ich eigentlich sehr stolz, dass unser Land das kann.
Also da kann unser Nationalratspräsident einfach ein bisschen schmunzeln und das zur Kenntnis nehmen und mitmachen.
Nein, das gibt natürlich eine normale demokratische Auseinandersetzung. Aber Sie haben ja auch ein bisschen geschmunzelt, als Sie das angezogen haben, indem Sie gesagt haben, was machen Sie denn da für Sachen, da oben über so ein Wappenschutzgesetz. Aber es ist halt eine Realität und das muss man miteinander festlegen. Wissen Sie, wir haben so viele Sachen, die wir miteinander regeln müssen. Und wenn ich hier aus dem Fenster raus schaue, dann funktioniert das Land. Das Land funktioniert und das ist gut. Und darum sollte man die Institution, die ich jetzt ein Jahr lang durfte präsidieren, nicht so ein bisschen süffig fast ein bisschen sagen, oh, was machen die denn für dumme Sachen da oben? Wir schwätzen über alles Mögliche. Es ist eine wunderbare Situation, dass wir demokratisch auch die kleinsten Fragen, die die Menschen quasi beschäftigt, dass wir das miteinander demokratisch ausmehren können.
Etwas anderes, was auch ein bisschen zum Schmunzeln ist, aber ein relativ teurer Schmunzler ist, das ist Patrouille Suisse. Der Bundesrat oder die Bundesrätin hat festgelegt, eigentlich braucht es die nicht mehr, die kosten viel zu viel, also wir schaffen die abschaffen. Jetzt müssen die Räte auch noch darüber befinden, auch noch darüber diskutieren. Und ich bin ein Besucher vom Lauberhornrennen, selbstverständlich, im Berner Oberland. Ich probiere das jedes Jahr mitzumachen. Und wir planen eigentlich alle immer auf die Patrouille Suisse, bis sie kommt. Und wir staunen über unsere Schweizer Luftwaffe, die eine so eine mega coole Präzision herbringt. Wie sind Sie persönlich zu Patrouille Suisse? Jetzt unabhängig, dass das ein paar Millionen kostet.
Also ich bin auch schon im Lauberhorn unter dem blauen Himmel gestanden. Da habe ich Patrouille Suisse auch schon gesehen. Also ich habe auch schon bei anderen Gelegenheiten gesehen. Das ist eine wunderbare Luftstaffel, die hier ihre Kunstvorführungen macht. Aber am Schluss, Sie haben ja das richtig vorher angezogen, am Schluss hat das Land auch eine Schuldenbremse, am Schluss hat das Land auch eine politische Auseinandersetzung. Was ist jetzt wirklich nötig, damit es innen und damit mir gut geht? Ich glaube, da gibt es halt bei allem eine Möglichkeit, zu sagen, nein, das ist jetzt nicht das, was wir im Moment finanzieren wollen. Wenn ich denke an andere Herausforderungen, die die Menschen in diesem Land haben, wie zahlt man die Wohnung, wie zahlt man die Krankenkasse, dann hilft es natürlich nicht wirklich, wenn man sagt, am Lauberhorn, wo Sie und ich dürfen gehen, dort hat es eine Luftwaffenstaffel, die wir unbedingt weiter durchfinanzieren müssen.
Also vermutlich muss ich einfach noch an das Lauberhornrennen gehen dieses Jahr. Oder das nächste Jahr, besser gesagt.
Es ist jedes Lauberhornrennen eine schöne Erfahrung.
Ja, sowieso, aber einfach mit der Patrouille Suisse, damit wir die noch sehen können. Darf ich noch mal zu einem schwierigeren Thema übergumpen, also noch mal zur EU. Wir haben über die Autoindustrie geredet, wir haben über Deutschland geredet, wir haben über Problematiken, die das in der Schweizer Industrie erzeugen könnte, geredet. Und jetzt geht es ja um ein Rahmenabkommen. Und das Rahmenabkommen wird von vielen bilaterale 3 genannt. Darf ich Sie ganz schnell fragen, von was reden Sie? Reden Sie vom Rahmenabkommen oder von bilateralen 3?
Ich rede vom Stabilisierungspaket.
Stabilisierungspaket. Jetzt haben wir noch eine dritte Variante. Der kommt gar nicht mehr raus.
Ja, ich kann das gerne erklären, wenn Sie noch Zeit haben.
Nein, das haben wir eben
oh,
ja, also ein bisschen schon, aber gehen wir schnell darauf ein, oder? Das erste Rahmenabkommen hat der Bundesrat schweren Herzens irgendeinmal den Ochsenkübel aufgemacht und das dort reingeschmissen. Weil er gespürt hat, wenn wir mit dem kommen, dann haben wir ein riesen Problem. Wir werden das Gleiche, das behaupte ich jetzt, wieder haben mit dem Rahmenabkommen 2 oder die das ein bisschen schöner wollen, nennen, bilaterale 3, weil dort einfach ganz viele Knackpunkte drin sind, wo der Schweizer wie das Fähli vom Hund gegen das Fähli streicheln wird sein. Also das wird eine riesen schwierige Geschichte. Ich sage jetzt mal vermutlich, wenn es vors Volk kommt, keine Chance.
Gut, das schauen wir dann noch an. Aber wenn ich 30 Sekunden habe, kann ich Ihnen sagen...
Nein, ich sehe viel mehr als 30 Sekunden. Okay, also, ich habe gedacht, ich muss Sie jetzt schon warnen.
Sie haben schon Zeit. Die Spielereien gemacht, bilaterale 1 und 2 und so, und bilaterale 3. Was ist das? Das muss man zuerst mal wissen. Das sind Verträge, die die Schweiz mit der Europäischen Union abgeschlossen hat, damit sie hindernisfrei im Binnenmarkt, die europäischen Länder haben miteinander den Binnenmarkt beschlossen, dass wir hindernisfrei so gut wie möglich mit denen handeln können. So, das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Dank dem geht es uns unter anderem auch gut, weil wir das haben können regeln. Die Verträge mit der Europäischen Union sind wichtig. Jetzt sagt die Europäische Union, die Verträge könnt ihr weiter behalten. Ihr könnt sogar neue machen. Aber wir wettet gern, dass wir mit euch regeln können, dass wenn wir das europäische Recht weiterentwickeln, die ihr ja für die Schweiz auch beansprucht habt in diesen bilateralen Verträgen, dass ihr das in der Schweiz dann auch nachführt. Das nennt man die dynamische Rechtsentwicklung. Da drehen die Ersten schon im roten Bereich, weil sie finden, ja, wir sind ja gar nicht mehr souverän. Natürlich sind wir noch souverän, wir können auch dann noch Nein sagen, aber die EU sagt einfach, das wollen wir mit euch regeln. Zweiter Punkt, die EU sagt, wenn wir mal Streit wollen, wollen wir mit euch eine Gerichtsbarkeit festlegen. Wir wollen den Streit können lösen, weil wir haben jetzt ein paar Streitereien mit der EU, die wir nicht lösen können, weil wir nicht miteinander den Streit beilegen können, wie man so schön sagt. Die zwei Sachen stehen im Zentrum. Die zwei Sachen tun wir seit 15 Jahren verhandeln. Das kommt jetzt zurück. Dann wird das quasi im Parlament beraten. Dann muss das Schweizer Volk entscheiden, ob sie eine stabile Beziehung mit den europäischen Mitgliedsländern will haben, indem sie die institutionellen Fragen gelöst hat. Und dann können sie entscheiden, wenn sie Nein sagen, ist das nicht mehr stabil. Wenn sie Ja sagen, wird das weiterhin erfolgreich und stabil gehen und noch zwei, drei neue Verträge dazu kommen.
Wird das, wenn es zur Abstimmung kommt, mit einem Standesmehr sein oder werden die Stände nicht gefragt?
Also die Verfassung verlangt das überhaupt nicht. Das ist eine blöde Idee vom Bundesrat. Unsere Verfassung ist klar. Das Standesmehr ist 1848 entstanden oder noch später, weil man gesagt hat, wir geben ein paar Sachen von den Kantonen auf zum Bund. Die Kantone haben die Kompetenzen verloren. Also haben sie gesagt, wenn wir Kompetenzen verlieren, dann wollen wir dann aber wissen, ob alle Kantone eine Mehrheit dafür ist. Was man jetzt konstruiert beim Bundesrat, es sage ich irgendwie, weil es europäisch und international ist, müssen alle Kantone zustimmen. Das ist so eine Erfindung, die sie weder in der Verfassung finden, noch ist es begründet in der Konzeption des Ständemehr. Darum gibt es ja auch Leute, die das ums Verheyen als Gegner der europäischen Verträge mit in die Verfassung schreiben wollen. Weil heute steht es eben nicht in der Verfassung. Aus meiner Sicht ist der Bundesrat, wenn er das wirklich vorschlagen würde, wäre er auf einem groben Holzweg.
Haben Sie denn Angst vor dem Standesmehr, dass man so dagegen ist?
Ja, es ist. Schauen Sie, ich bin überhaupt nicht. Es geht gar nicht um Angst. Wir zwei haben miteinander eine Verfassung. Wir zwei haben eine Verfassung. Es ist eine demokratische Verfassung. Was sind wir denn für eine Bananenrepublik, wenn der Bundesrat einfach sagen kann, das Mal habe ich noch die Idee von einem Ständemehr. Und das nächste Mal habe ich dann die Idee, nein, von
aber
keinem Ständemehr.
Jetzt frage ich Sie,
es ist nur die Verfassung. Wir halten uns an die Verfassung. Und wenn wir die Verfassung ändern, wie die, die Initianten Milliardäre hier machen, dann ändern wir sie. Aber solange wir die Verfassung nicht geändert haben, probieren wir uns an die Verfassung zu halten.
Eine Initiative braucht immer ein Ständemehr, ist das richtig?
Eine Initiative braucht eine Ständemehr, weil die Initiative ändert die Verfassung. Und das geht zurück auf den Gedankengang, nehmt ihr etwas weg, wo der Kanton. Und darum hat man bei der Verfassungsänderung braucht es immer eine Ständemehr.
Genau. Also, und weil wir ja keine Gesetzesinitiative kennen in der Schweiz, sondern nur.
Auf den Kantonsebene auf, schon zum Teil.
Ja, aber jetzt reden wir vom Bund, oder? Kennen wir nur die Verfassungsinitiative. Das heisst, da kommen so Sachen wie ein Absenzverbot oder so, kommt nachher in eine Initiative rein und die Initiative braucht eine Verfassungsänderung. Und die braucht eine Ständemehr.
Ja.
Aber wenn wir uns wirklich mit den Volks noch auseinandersetzen, mit der EU, dann braucht es keine Ständemehr.
Also ich habe nicht gewusst, dass ich in diese Sendung komme und so eine harte politische Debatte mit Ihnen muss führen als Nationalratspräsident. Schauen Sie, die Aussenpolitik ist Sache des Bundes, steht in unserer Verfassung. Und der Bund tut seit jeher Verträge abschliessen mit den Aussen dran. Wenn es aber keine supranationale Organisation ist und keine neue, niemand höher ist, als was wir in der Schweiz demokratisch entscheiden können, dann ist es einfach keine Verfassungsänderung, dann ist es ein stinknormaler Vertrag. Auch die Verträge mit der EU, die können Sie im Fall innerhalb 6 Monaten künden. Das sind stinknormale Staatsverträge, das machen wir Hunderte pro Jahr. Aber wir sagen, die kann man natürlich am fakultativen Referendum, ob wir den Vertrag abschliessen wollen, kann man es unterlegen. Das steht, weil Sie eine gewisse, wenn Sie so wollen, der Fachbegriff heisst, rechtssetzenden Charakter haben. Aber es ist nicht eine Aufteilung von neuen Kompetenzen, weil der Bund hat die Kompetenz von der Aussenpolitik immer schon gehabt.
So, und jetzt haben wir wirklich nur noch ein paar Sekunden. Gut.
Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen aufgefahren bin.
Nein, das ist super. Jetzt weiss ich genau, was ich zu tun habe. Erik Nussbaumer, Präsident vom Nationalrat. Zwei Sachen, die Sie besonders geschätzt haben als Nationalratspräsident.
Also das Erste ist, dass unser Parlament immer noch sehr respektvoll miteinander umgeht. Ich habe kaum müssen intervenieren, dass die Leute unanständig waren, dass sie mit anderen unanständig umgegangen sind. Das habe ich sehr geschätzt. Und das Zweite war was?
Ja, das, einfach gesagt, zwei Punkte. Zwei schöne Sachen.
Zweite schöne Sache ist alle internationalen Begegnungen. Also dass wir, ich habe ein Motto gehabt, Grenzen überschreiten, Horizont erweitern. Und in all diesen Begegnungen mit ausländischen Parlamenten, mit ausländischen Diplomaten, habe ich wieder Sachen entdeckt, die bis jetzt mir verschlossen waren.
Und jetzt sage ich Ihnen noch, was das Schönste war in Ihrem Amtsjahr, das Interview bei Aktiv Radio.
Danke vielmals.